22 browser paper. In summer 22. Presented by Management Factory. Ja, willkommen zur dritten Folge der Serie 22 Börse People in Summer 22. Und diese Season 1 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein dritter Gast, ja, hängt sehr, sehr stark mit meinem zweiten Gast zusammen. Die beiden kennen sich quasi aus der Sicht des dritten Gasts ein Leben lang. Die Auflösung erfolgt jetzt. Und für meine heutige Folge begrüße ich hier
mit Larissa Kravetz.
Gleich vorgestellt mit dem eigenen Jingle. Herzlich willkommen, Investorella Larissa Kravetz. Servus.
Hi Christian, danke, dass ich da sein darf und Teil der Börsegeschichte.
Das bist du. Also ich fange gleich mit der Geschichte an. Also gestern war dein Papa, der Mike Lillacher, zu Gast. Er war der, der mich eigentlich zur Börsebegeisterung gebracht hat, wie viele in meiner Generation. Ja. Und da gab es eigentlich in den vielen, vielen Momenten, die man sich so in den alten Jahrtausenden noch gesehen hat, gab es da ein Mädchen dabei, seine Tochter, eben die Larissa. Und als er mir gestern gesagt hat, die Larissa ist 37 und wir haben das vorher besprochen, das gibt's ja nicht. Ich schaue da erstens viel jünger aus und zweitens um Gottes Willen, wie alt bin ich eigentlich? Ja, liebe Larissa, schön, dass du da bist. Investorella ist dein Podcast und es ist ein verdammt erfolgreicher Podcast und sicherlich in vielen Punkten auch Vorbild für viele Leute, auch für mich. Zu dem kommen wir später nochmal, aber das Thema dieser Serie ist ja eigentlich so eine Werdegangsgeschichte. Jetzt erzähl mal, du bist jetzt 37, hast, wie ich weiß, sehr, sehr früh begonnen, dich für das Thema Aktien und Investments zu interessieren. Wie ist denn bei dir die Geschichte losgegangen?
Also ich bin ganz klar, würde ich sagen, familiär.
Homebias kann man sagen.
Homebias, ja. Homebias, ja, in ganz neuen Sinn. Ich kann mich erinnern, ich war 6, 7 Jahre alt und mein Vater hat zu Hause, das war damals noch möglich, ist es heute gar nicht mehr denkbar, aber hat zu Hause mit seinen Kunden telefoniert. Und ich bin daneben gestanden und ich habe mir gedacht, wow, mein Papa redet den ganzen Tag lang mit seinen Freunden, weil so hat es sich für mich angehört. Er ist ja wahnsinnig lustig, hat einfach offen mit den Leuten gesprochen, Witze gemacht. Und ich habe mir gedacht, er telefoniert den ganzen Tag mit seinen Freunden und wir haben ein tolles Haus, machen schöne Urlaube, verdient scheinbar viel Geld dafür zu verdienen, den ganzen Tag mit seinen Freunden zu sprechen. Das ist ein cooler Job, das möchte ich auch machen. Das war das eine und das andere war das Bankgeheimnis. Ich habe meinen Vater natürlich dann gefragt, naja, wie kommt es dazu und was er mit den Leuten bespricht und wie man diesen Job machen kann. Und er war, glaube ich, ein bisschen zu gestresst, mir zu antworten. Er hat gesagt, Larissa, das kann ich dir nicht sagen, das ist Bankgeheimnis. Bin ich zu meiner Mutter gelaufen, die hat damals auch in einer Bank gearbeitet und habe gesagt, Mama, du, bitte sag mir das Bankgeheimnis. Verrat's mir, ich verspreche, ich verrat's niemandem weiter.
Also so eine typische Kinderfrage, ja. Ein Geheimnis, gell? Wahnsinn. Ja.
Und ich habe mir das sehr, sagen wir so, sehr, sehr mystisch und kryptisch vorgestellt. Und dann dachte ich mir, wenn meine Eltern mir das nicht sagen, gibt es nur einen einzigen Weg. Ich muss, wenn ich erwachsen bin, selbst in einer Bank arbeiten, um das Bankgeheimnis herauszufinden.
Jetzt bist du ja schon länger erwachsen, aber noch länger, glaube ich, am Markt, bis auf diese frühe Anekdote. Also ich liebe jetzt zum Beispiel das mit dem Bankgeheimnis. Ja. Aber ich glaube, du hast ja schon als 12-, 13-, 14-Jährige was getan auch, oder?
Ja, also wie gesagt, ich bin 1985 geboren. Das heißt, im Jahr 1999 war ich 14. Und da gab es den New Economy Boom. Und ich glaube, viele Millennials wissen das vielleicht noch. Gen Z sind viele zu jung, die sind erst danach geboren. Aber das war so ein riesiger, unglaublicher Boom. Ich glaube, größer als der aktuelle Tech-Aktienboom damals. Also es war damals normal, junge Tech-Unternehmen, die kaum ein Geschäftsmodell hatten, wurden sofort an die Börse gebracht. Teilweise sind die Kurse um 200-300% nach dem IPO gestiegen. Also es war einfach ein Wahnsinn. Das kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Außer vielleicht, man ist in der Kryptoszene. Und das hat mich natürlich sehr interessiert. Und dann habe ich meinen Vater gebeten, habe ich gesagt, okay, Papa, ich möchte auch traden. Mit 14 ist das ja gar nicht so leicht gewesen, damals in den 90er Jahren noch übers Telefon. Und dann habe ich auch irgendwelche ganz wilden Nemax-Aktien damals gekauft und habe dann innerhalb von einem Tag das Fünffache meines Taschengeldes verdient an der Börse. Da habe ich mich gefragt, ne, wenn das so ist, warum gehen Leute überhaupt noch arbeiten? Und das hat mich begeistert. Ich meine, das war natürlich dann ein paar Monate später war das alles weg und dann habe ich begonnen, mich ernsthaft mit der Börse zu beschäftigen.
Also wer im Jahr 1985 geboren ist, ja, das ist ja das Jahr, als die Wiener Börse von Jim Rogers und auch ein bisschen von deinem Papa dann in der Verstärkung wiederentdeckt wurde und dann 1999 eingestiegen ist, der hat natürlich Boommärkte in der DNA irgendwie drin, ne? Und du hast gesagt, du hast 99 schon investiert. Hast du das auf eigenes Konto schon machen können? Durfte man das damals oder war das irgendwie ein Subkonto von den Eltern?
Nein, es war ein Subkonto von meinen Eltern, ja. Weil es war damals nicht möglich als 14-Jährige. Genau. Es ist heutzutage auch noch schwer, muss ich wirklich sagen. Also in Österreich wegen der Mündelsicherheit ist es gar nicht so einfach. Also ich habe da einige Kunden von mir, die immer wieder Probleme haben mit den Depots für die Kinder, die wirklich auf die Kindernamen laufen. Also das ist heute noch schwierig und damals gab es die ganze Technologie noch gar nicht. Habe ich einfach noch per Telefon gehandelt. Was ich heute auch noch gerne mache, in ganz seltenen Fällen bei meiner Bank, wenn ich zum Beispiel auf meine eigenen Wertpapiere Sperrfristen aus steuerlichen Gründen setze und ich liebe das immer noch, das Telefontrading, aber ja, mache ich einmal im Jahr.
Ich mag es auch recht gerne. Ich mache es vor allem bei Konstruktionen mit Optionen und so, wo du kaum dich in den Markt stellen kannst. Wir waren bei 1999 und deinem Einstieg. Jetzt wissen wir, wie die Geschichte weitergegangen ist. Es war noch kurz, sehr heftig, sehr geil, die ganze Tech-Geschichte. Und dann gab es schon einen herben Absturz Anfang der Nullerjahre und die Old Economy ist zurückgekommen, eigentlich fast die ganzen Nullerjahre. Ja, das hat auch unserem ATX, wenn ich das so vereinnahmen darf, in den Jahren 2002 bis 2007 eine Verfünffachung gebracht, bis auf das immer noch hoch bei 5000 Punkten an einem einzelnen Tag Intraday. Aber wie hast du dann quasi als sehr junge Tech-Expertin, ich glaube, du warst schon Expertin, weil du hast dich immer in deine Dinge reingebissen, diesen Schwenk erlebt und war Old Economy für dich auch ein Thema oder Immobilienaktien oder solche Sachen?
Old Economy war insofern ein Thema für mich, also nach dieser ganzen, also es gab den ganzen Tech-Crash, den ich natürlich überhaupt nicht erwartet hatte, da war ich dann vielleicht 15 oder 16 und meine Kohle war de facto wieder weg. Ja, und dann habe ich eben begonnen, Bücher zu lesen über das Thema Dividenden, das hat mich damals sehr interessiert und deswegen habe ich dann Pharmaunternehmen gekauft. Ein bisschen zum Leidwesen meiner Eltern, die sind dann irgendwann, da war ich so 16 oder 17, auf Urlaub gefahren und ich war noch nicht volljährig, aber mehrere Wochen alleine. Und sie haben mir dann relativ viel Geld dagelassen, weil sie gesagt haben, naja, man weiß nie, es kann ja sein, wenn wir so lange weg sind. Und das ist noch, man muss sich das denken, vor der Zeit von diesen Eintagesbankzahlungen etc. und allen möglichen Karten und Apps, die man hat, haben sie mir relativ viel Bargeld dagelassen, in case, ja, also falls irgendwas ist. Und dann ist meine Mutter zurückgekommen und hat gesagt, ja, Larissa, wo ist denn das Geld? Und ich habe ein bisschen gezögert und sie so, nein, sag nicht, du hast es für Partys im Jimmys ausgegeben. Und ich war richtig enttäuscht. Ich habe es nämlich nicht für Partys im Jimmys ausgegeben. Ich habe damals nämlich Eli Lilly und Föst Aktien gekauft, glaube ich. Wow. Also ich habe das Bargeld genommen, das war, ja. Und bei Eli Lilly war ich dann sehr schockiert, weil irgendwann hat jemand, ich glaube es waren $5.46 auf mein Konto eingezahlt. Und ich dachte mir, das ist eine Fehlbuchung. Und dann habe ich eben angerufen damals noch bei meinem Broker und habe gesagt, ja, das sind $5.46 auf mein Konto. Was ist das? Das scheint irgendwie eine zum Glück habe ich Fehlbuchung nicht gesagt. Und die haben ein bisschen gelacht und haben gesagt, das ist die Dividende. Und ich wusste, das war meine erste Quartalsdividende. Ja. Und ich wusste damals nicht, was eine Dividende ist. Also habe ich mich darüber eingelesen, informiert, habe sehr lange mit einem Dividendenfokus investiert. Ich glaube, die ganzen frühen 2000er Jahre, Mitte, frühe 2000er Jahre, stark im Pharma-Bereich. Ich fand das Thema, damals war Pfizer und Eli Lilly habe ich gekauft wegen Cialis. Mhm. Und es gibt ja den Film Love and Other Drugs. Ich weiß nicht, der ist auch um die Zeit so herausgekommen. Was, ja. Da ging es eben um den phänomenalen Erfolg von Viagra und Cialis war quasi das Medikament, das dann ähnlich, aber weiterentwickelt wurde. Und so bin ich eben auf die Eli Lilly gekommen und andere Pharmaunternehmen auch. Im Industriebereich, wenn du meinst Old Economy, denken viele in Industrie
Brick
eher weniger.
Brick and Mortar eigentlich, ja, klassisch. Ja. Ja.
Und Immobilienaktien haben mich nicht interessiert, also ich habe keine besessen. Warum? weil ich aus der Aktienwelt komme und ich habe lange gebraucht, wirklich lange gebraucht, um mich mit Immobilien anzufreunden. Erst, wie ich für große Immobilienkonzerne gearbeitet habe, weil ich wollte quasi unter die Motorhaube schauen, in den Maschinenraum rein. Weil für mich war Immobilien, ich dachte mir immer, ja, da kann alles Mögliche passieren, ja, also da kann es ein Wasserrohrbruch haben, etc., das Ding kann irgendwie abbrennen. Das war mir immer zu unsicher, was ja eigentlich für Immobilienmenschen total absurd klingt, aber bei mir war es halt andersrum. Ich habe lange gebraucht. Meine erste Immobilienaktie war der Alstria Office REIT im Jahr 2009, weil da sind die Kurse aufgrund der Finanzkrise so derartig gefallen, dass Alstria eine Dividendenrendite von 25% hatte. Und ich habe damals gedacht, okay, ich gebe jetzt einen Großteil meiner Ersparnisse in die Alstria, weil entweder ich kassiere für dieses Geld bis an mein Lebensende 25% Dividende, oder die Welt geht unter. Und dann ist mir das auch schon wurscht. Die Welt ist nicht untergegangen. Und ich habe die Aktien sehr, sehr, sehr lange gehalten. Also das war meine erste Immobilienaktie überhaupt.
Klingt nach einem hervorragenden Timing auch. Jetzt sag mal, Larissa, hast du da Inputs zum Teil aus der Familie oder von Research, Freunden, Freundinnen? Oder baust du dir deine Strategie und deine Impulse einfach selbst zusammen durch viel Recherche?
Es kommt stark drauf an. Also ich habe verschiedene Zugänge. Ich liebe das Thema Dividenden nach wie vor. Das heißt, da habe ich verschiedene Portale. Ich muss sagen, Dividenden-Research ist gar nicht so einfach, weil in den meisten öffentlichen Portalen, auch in zahlungspflichtigen Finanzsystemen, die Dividendeninformationen nicht immer hundertprozentig aktuell sind. Also da muss man schon einiges an Research reinstecken. Das heißt, ich schaue einfach auf verschiedene Dividendenportale und dann schaue ich wirklich bei Investor Relations, bei jedem Unternehmen nach, um zu schauen, ob die Information wirklich korrekt ist. Also da bin ich, das ist eine meiner Strategien. Das andere ist sehr, sehr stark innovationsgetrieben. Das heißt, ich schaue, es gibt super das Portal Product Hunt zum Beispiel. Und da sieht man einfach neue Trends, gerade im Tech- und Software-Bereich. Das, was ich auch sehr gerne mache, ist, ich höre Wissenschaftspodcasts. Und dann sehe ich, okay, welches Unternehmen produziert dieses Ding? Da komme ich auf die verrücktesten Sachen. Also das ist ein Ansatz, den ich liebe. Das ist so ein langfristiger, eher spekulativer Ansatz, bei dem ich mir denke, ja, welches Unternehmen macht etwas wirklich Innovatives? Und die sehe ich mir dann genauer an. Also da habe ich schon die verrücktesten Dinge gekauft.
Und bist du, das war ich mit dem Krachen, sorry, bist du da sehr breit diversifiziert oder fährst du eher weniger Titel und Themen?
Also ich bin relativ breit diversifiziert. Warum? Weil ich einfach verschiedene Strategien fahre. Also ich habe quasi ein Dividendenportfolio, dann habe ich ein relativ, würde ich sagen, simpel aufgestelltes ETF. Ich möchte nicht sagen Weltportfolio, weil das ist eine Portfoliovorlage aus Deutschland, sondern einfach ein weltweit breit diversifiziertes ETF-Portfolio. Und das dritte ist dann quasi so das spekulativere Portfolio mit den Dingen, die zum Beispiel ich aus Wissenschaftspodcasts gefunden habe, Unternehmen, bei denen ich mir denke, wow, die machen ein echt interessantes Produkt. Das ist aber noch Zukunftsmusik, also zum Beispiel im Recycling, im Wasserbereich, Batteriebereich, wobei da habe ich relativ wenig. Aber die Sachen sind dort in meinem Portfolio. Ich habe schon es ist schon eher US-lastig, muss ich sagen.
Da bist du 100% moderner als ich, weil ich bin noch immer der Homebuyers-Klassischer, fast alles in österreichischen Aktien, aber bin in the long run gut gefahren damit, auch mit öffentlichen Depots. Und es ist auch ein bisschen mein Hobby, ist gleich mein Job, ist gleich mein Hobby. Bleiben wir noch bei den Nullerjahren. Es kommt dann der Einstieg ins Berufsleben. Ich denke, du wirst das verbunden haben mit dem, was du auch schon konntest. Also nicht nur Leidenschaft, sondern auch Können. Wird es dann beruflich begonnen bei dir, Larissa?
Also ich muss sagen, beruflich anfänglich war das überhaupt nicht einfach für mich, denn ich bin eigentlich durch Zufall, ich hatte nicht vor, nach Österreich zu kommen, ich hatte nicht vor, nach Wien zu ziehen, habe ich aber dann doch gemacht, hat sich zufällig ergeben und ich konnte in Wien nicht in der Finanzbranche arbeiten. Das war enorm, enorm frustrierend damals, ich wurde zu so vielen Interviews eingeladen, zu vielen Bewerbungsgesprächen und alle wollten immer nur die Tochter des Mike Lilacher kennenlernen. Und viele haben gesagt, ja, mit dem Namen ist es schwierig, im Aktienhandel zu arbeiten, weil es verbinden mich natürlich alle mit meinem Vater. Da kann ich gar nicht eine eigene Karriere aufbauen. Ich hatte auch einmal ein Jobangebot von jemandem, der mich noch nicht kannte. Der hört vielleicht eh zu. der
hoffentlich, ja.
Ja. Er hat mir damals gesagt, das war 2007, wir haben das erste Mal miteinander gesprochen, haben wir telefoniert und er hat gesagt, du, wenn du auch nur halb so gut bist wie dein Vater, dann nehmen wir dich sowieso fix. Das war das erste Gespräch. Das zweite Gespräch war noch lustiger. Und zwar hat er mich eingeladen, einfach nicht auf ein Bewerbungsgespräch, sondern ganz inoffiziell auf einen schnellen Kaffee nach der Arbeit. Und ich habe damals berufsbegleitend studiert. Es war mitten im Winter, im Jänner. Und ich hatte an schwarze Jeans und einen ziemlich abgefuckten weißen Rollkragenpulli, der schon ausgewaschen war. Und er hat mich eingeladen, kurzer Kaffee, Hotel Imperial. Komme ich dorthin mit meinen Uggboots, Jeans, Pulli und Daunenjacke, sitzen dort die internationalen Vorstände dieses Unternehmens. Das heißt, damals COO, CFO, eben dieser Finanzinstitution aus dem Ausland angereist und er, der das Unternehmen in Österreich angesiedelt hat. Und es war mir natürlich fürchterlich peinlich, aber jetzt habe ich gedacht, naja, jetzt bin ich ja schon da. Und das war interessant, denn einer der Vorstände sprach Französisch. Und in Österreich haben wir viele Französisch zur Matura, Maturinnen Französisch, aber können nicht Französisch sprechen. Und der hat mein CV und er gesagt, ah, okay, ja, sie können Französisch. Hat mich dann auf Französisch angesprochen und war total schockiert, dass ich habe in Frankreich lange gelebt, dass ich wirklich Französisch spreche. Also es war ganz, ganz spannend. Ja, ich habe viele lustige Dinge in meiner Karriere erlebt, auf diese Art und Weise.
Ich habe jetzt spontan Microsoft assoziiert, ist es aber nicht in dem Fall, weil die Assoziation, die war, du hast später mal mit Microsoft, glaube ich, zu tun gehabt, oder? Im Rahmen einer Geschichte, die du auf Twitter aufgebaut hast, wo wir beide auch öfters gesprochen haben, ist auch schon wieder fast 10 Jahre her. Es hat mich ja fasziniert, was ihr da gemacht habt. Kannst du mal kurz sagen, was da die Idee war? Es war auch irgendwie so ein Trendscouting, glaube ich, aus einem Robot raus, oder?
Ja, also das, was mir aufgefallen ist, eigentlich auch durch Zufall im Jahr 2009, 2010, ist, dass es auf Twitter sehr viele Stock-Promotions gab.
Ja.
Also eigentlich hatte ich den Fokus, da gab es wahnsinnig viele so Pump-and-Dump-Schemes, die über Twitter gelaufen sind damals. Twitter war relativ neu. Und ich dachte mir, okay, das möchte ich mal untersuchen, um Leute vorwarnen zu können. Und habe da so eine simple Untersuchung gemacht, habe das in die USA geschickt, dann auch an die SEC damals. Die haben mir nie geantwortet, aber heutzutage machen sie das auch, so Twitter-Monitoring. Und ich dachte mir dann, naja, eigentlich könnte man das ja nicht nur verwenden, um Leute vor Betrug zu warnen, sondern um einfach Trends zu analysieren. Und ich habe damals dann noch mein Masterstudium gemacht, um besser eben Finanzmathematik und Programmieren zu lernen, um Analyse-Tools dafür zu bauen. Und das habe ich dann auch gemacht, 2010 bis 2012. Und hatte damals einen Geschäftspartner, einen Studienkolleg von mir, der wesentlich besser programmieren konnte als ich. Also ich war eher so basic-mäßig unterwegs, er schon ziemlich advanced. Und wir haben dann einen Twitter-Analyse-Engine gebaut, mit Sprachanalyse, so ganz spannend. Und waren dann auch in Berlin beim Microsoft Ventures Accelerator.
Das war's, genau.
Ja, so habe ich damals den
Satya Nadella war es,
Satya Nadella, ja, genau. Habe ich damals kennengelernt.
Ich habe das Bild vor meinem geistigen Auge. Wow, die Larissa.
Ja, das gibt's eher auch noch irgendwo auf meinem Facebook.
Ist nämlich noch ein sensationelles Foto, vom Foto her auch noch, oder? So very dynamic irgendwie.
Ja, na, tendenziell, ich halte mich ja für fürchterlich unfotogen, aber ich war dann froh, dachte mir, okay, dieses Foto muss ich natürlich auf Facebook teilen. Ich hoffe, es wird halbwegs eins, auf dem ich fotogen aussehe. Und die Startup-Zeit, es war gar nicht so leicht, weil meine Startup-Zeit war relativ wild. Ich habe ja de facto studiert und danach eigentlich fast direkt dieses Startup begonnen und 3 Jahre lang von meinen Ersparnissen gelebt. Und nach der Zeit, wenn man quasi nur von seinen Ersparnissen lebt, dann ist man natürlich sehr, sehr sparsam, gibt wenig Geld aus und man weiß, man hat nur einen gewissen Runway. Und ich habe damals wirklich von quasi, ja, Nudeln mit Tomatensauce, zu Fuß gehen etc. in Berlin, zwar in Berlin, gelebt. Und was ist denn damals passiert? Also ich bin herumgereist, ziemlich viel, und ich bin gereist mit wenig Geld, was sehr spannend war. Also ich habe den Flixbus durch halb Europa genommen und habe bei allen möglichen Fonds, Finanzinstitutionen gepitcht. Und die haben sich das angesehen, haben unsere Testdaten genommen und haben gesagt, ja, das, was ich gemacht habe, Research, das stimmt. Also es ist wirklich cool. Wollte nicht für uns arbeiten. Und wir wollten das als Datenfeed verkaufen. Das hat aber einfach nicht funktioniert. Also auch, weil Reuters und Bloomberg etwas Ähnliches eingeführt haben zu dieser Zeit. Und eigentlich die meisten, bei denen wir gepitcht haben, die wollten halt die Algorithmen dahinter haben und nicht quasi unseren Datenfeed. Und das haben wir dann quasi auch an einen Kunden verkauft. Ganz lustig war auch, ein Fonds, bei dem wir lange und im Detail gepitcht haben. Die haben dann nachher gesagt, hey, das ist cool, wir bauen unser eigenes Research-Team auf in dieser Hinsicht. Haben sie, glaube ich, heute noch, von dem ich weiß. Ja, und dann bin ich wieder nach Österreich zurückgekommen, habe eine Zeit lang wieder in einem großen Konzern gearbeitet, aber das Unternehmertum hat mich nicht loslassen und eines Tages habe ich einen Frauenworkshop gemacht und jetzt gibt's Investorella.
Und jetzt sind wir beim Thema E. Wann ist die Investorella dann für dich irgendwie in den Gedanken gekommen, dass du das eigentlich bist? Ich kann mich erinnern, ein Motiv von dir war ja sehr stark, was für Frauen zu tun, Informationen, Investments für Frauen. Du hast auch, wie du es beim Vorgespräch erzählt hast, glaube ich, 75% Frauen unter den Hörerinnen und Hörern. Wann ist die Investorella-Idee spruchreif geworden?
Also es war, das kann ich genau sagen, es war ein Montag, irgendwann glaube ich im September 2018 und ich hatte in der Früh einen Termin, der irgendwie, bei dem ich mich sehr, sehr geärgert habe. Ich habe nämlich eine Wohnung besichtigt, ich wollte eine Vorsorgewohnung kaufen und besichtige die Wohnung, fahre extra da in einen ganz anderen Bezirk, relativ weit weg, habe die Wohnung besichtigt, dann dachte ich mir super und dann sagt mir die Maklerin am Ende, nein, das ist nur für Cashkäufer. Ja. Und ich dachte mir, okay, super, das hättest du mir nicht vorher sagen können, bevor ich daher war. Also ich war auf jeden Fall grantig, komme ins Büro und habe mir gedacht, ich habe in meinem Leben so viel erlebt und irgendwie ist es für mich schwierig, ich passe nicht wirklich in einen großen Konzern.
Ich auch nicht.
Und ich möchte einfach, ich habe einfach so viele Ideen und da bin ich einmal da gesessen und war einfach grantig und ich habe gesudert, ja, wie man auf Wienerisch sagen wird. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, nein, Larissa, nicht sudern, du hast ein wunderbares Leben, denke mal an all die Dinge, für die du dankbar bist. Und ich habe gedacht an meine Berufsanfänge, auch wie ich selbst im Handel gearbeitet habe, wie viel Spaß ich gehabt habe und wie gern ich immer diese Kundenworkshops auch gemacht habe. Und dann dachte ich mir, es ist eigentlich so schade, dass sich so wenige Frauen für den Kapitalmarkt interessieren. Du hast ja auch gesagt, wie ist es bei dir, Hörer, Hörerinnen?
Naja, 90% Männer, ja.
Ja, und das ist auch so die Erfahrung, die ich immer gemacht habe. Also ich war bei so vielen Events, Kapitalmarkt-Events, wo ich die einzige Frau war. Oder schaue ich da in den Raum hinein, ist noch eine andere Frau. Und dann winkt man sich immer so, zwinkert mich so, ah, du bist die andere Frau, die heute hier ist. Und dann dachte ich mir, okay, ich mache mal einen Kapitalmarkt-Investment-Workshop für Frauen. Bei mir zu Hause im Wohnzimmer kommen vielleicht 5, 6 Leute, mache ich an einem Sonntag, wird sehr lustig. Und ich habe das in ein Facebook-Forum gepostet, in ein Frauenforum, und dachte mir, ja, da meldet sich eine Handvoll Leute. Und innerhalb von 2 Minuten hatte ich gleich 15 Anmeldungen und dann bin ich, es war dann schon später, habe ich das Büro verlassen und am Abend, kurz vor Mitternacht, habe ich nochmal auf Facebook geschaut und ich hatte 130 Interessentinnen am selben Tag, also innerhalb von diesen 6 Stunden.
Hast du einen Anruf von deinem Wohnzimmer gehabt, dass nicht mehr dabei ist, höchstwahrscheinlich. Ja. Wie wurde die Veranstaltung dann und wo wurde die dann jetzt weniger, sondern nur welche Art Location hast du gewählt?
Also ich habe die Location gar nicht gewählt, ich habe den Verein angeschrieben, der dieses Facebook-Forum, dieses Frauenforum betreibt und gesagt, hey Leute, ich habe nicht gewusst, dass das so abgeht, dieser Post, und ich so, naja, wir auch nicht, aber jetzt müssen wir was organisieren. Und ich habe gesagt, okay, weil das ist ein Verein, der sowieso viele Veranstaltungen gemacht hat, und ich habe gesagt, okay, wir haben die Räume, wir organisieren diese Veranstaltung, und es war eine Veranstaltung, es wurden mit 70 Leuten, war der erste Workshop. Tickets waren, glaube ich, innerhalb von 1 oder 2 Tagen ausverkauft und es war irgendwo im 3. Bezirk in so einer Keller-Location, eigentlich sehr cool, da habe ich dann noch weitere Workshops gehalten und bei dem Workshop waren Frauen dabei, die für andere Vereine oder Unternehmen tätig waren und die haben mich dann gebeten, für sie einen Workshop zu machen und dann aus diesem einen Workshop wurden 5 Workshop-Einladungen und dann bei diesen 5 kam es zu mehr Einladungen, da habe ich mir gedacht, hey, das ist ein Thema, das anscheinend sehr, sehr, sehr viele Menschen interessiert und ein halbes Jahr später hatte ich höhere Einnahmen durch die Workshops als durch meinen normalen Job. Ich habe zu der Zeit auch geheiratet, bin schwanger geworden und habe mir gedacht, okay, es ist ein guter Zeitpunkt, um sich selbstständig zu machen. Und das habe ich dann auch gemacht, quasi im Sommer 2019.
Sommer 2019, okay, du zählst mittlerweile mit Investorella zu den reichweitenstärksten Finanzpodcasts in der Dachregion. Ich habe auch alle 35 Folgen gehört. Mir ist ein wenig aufgefallen, dass die Growing Audience vielleicht irgendwie dazu beigetragen hat, dass es jetzt nicht mehr so stark der Frauenfokus ist wie vorher. Du hast auch ein paar historische Folgen gebracht, die für mich immer leibend sind als Mensch, der gerne zurückschaut. Ja, da waren unglaubliche Sachen dabei, also allergrößter Respekt. Und ich spiele nochmal kurz den Jingle, wenn ich nicht das falsche Bett erwische. Nein, ist das richtige? Da stoppe ich mal und Investorella und dieser Sünd aus dieser Analoge, der da MOOC-mäßig daher morpht irgendwie, erinnert mich sehr an Barbarella. Ist der Name irgendwie von diesem Sci-Fi-Kultfilm mit der großartigen Jane Fonda, ist der irgendwie Pate?
Nein, mein Vater ist auch ein riesen Filmfan.
Ja,
okay. Also ich habe nicht nur die Börse, sondern auch die Filme von ihm.
Homebias,
ne? Ja, er wird sich jetzt gleich sehr schrecken bei dem, was ich sage, aber ich habe Barbarella nicht gesehen. Aber ich werde es nachholen.
Unbedingt.
Heute also, Abend.
Unbedingt, nein, weil nämlich auch der Jingle, ich meine, höchst professionell, und es ist ja beim Podcast hören eine andere Hörersituation, zumindest bei mir oder den Leuten, mit denen ich spreche, dass das Stereobild ja viel wichtiger ist, weil man den Bass, den Wumms meistens nicht so mitkriegt, weil man nicht volle Pulle hört oder was auf die großen Lautsprecher daheim, sondern meistens on the road oder über einen Rechner oder über einen kleinen Laufkopfhörer oder so. Und ich muss sagen, genialer Jingle. Ja, da habe ich gedacht, hey, diesen Bass habe ich schon mal nachgespielt auf meine Geräte, die da daneben stehen. Das hast du dir professionell produzieren lassen, nehme ich an, oder?
Ja, also ich arbeite mit der Jeanne Drach von Oh Wow. Oh Wow ist mittlerweile eine ganze Podcast-Agentur. Also die machen zum Beispiel auch den Münze Österreich-Podcast.
Okay.
Und wir haben angefangen bei der Jeanne im Arbeitszimmer. Und es war kein, also jetzt sind wir in einem professionellen Studio, aber damals gab es so dicke Teppiche am Boden, also als quasi Soundschutz ein bisschen. Und der Grund war, weil ich mir gedacht, es gibt so viele Podcasts, bei denen sich Leute einfach vor ein Mikrofon setzen. Und ich dachte mir, ich wollte irgendwas haben, was ein bisschen cooler ist, ein bisschen spiciger ist. Und ich mag 80er Jahre Synthpop sehr, sehr gerne. Das ist halt, ja, sie ist so ein bisschen der Sound meiner frühen Kindheit. So Depeche Mode, ja, Just Can't Get Enough, daran denke ich immer, das ist eins meiner Lieblingslieder.
Ja, kriege ich eigentlich auch nicht weg. Und unsere Team-Songs sind eigentlich auch alle in dem Stil irgendwie gemacht. Wenn ich jetzt alle 35 Folgen gehört habe, dann habe ich in der letzten Folge gehört, dass du ein Staffelende hast. Wie hast du das aufgebaut strukturell? Jetzt ist eine Staffel zu Ende, wenn ich es richtig verstanden habe. Und wie geht's weiter und wann geht's weiter?
Wann geht's weiter? Höchstwahrscheinlich im September. Also wir machen jetzt eine Sommerpause. Und bei der ersten Staffel, da ging es einfach darum zu lernen, wie man überhaupt ins Thema Investment einsteigt. Die zweite Staffel war dann etwas tiefer gehend. Das heißt, da habe ich auch sehr viele Experten und Expertinnen interviewt. Da habe ich einfach ein Thema aufbereitet und dann jemanden gefragt, der oder die genau spezifisch in diesem Fachgebiet arbeitet. Also wir hatten zum Beispiel die Karin Kissling von Savity für Robo-Advisors. Ich hatte den CEO für Durchblicker für das Thema Finanzoptimierung. Den Markus Weißörtl von der WSS zum Thema Portfolio-Management. Also und die Andrea Lange von der Münze Österreich für das Thema Gold. Also das war einfach, um gewisse Themen noch detaillierter zu beleuchten. In der dritten Staffel ging es dann einfach um die Krise. Ich habe die 70er Jahre wieder beleuchtet, denn gerade viele Leute in meiner Generation können sich nie, also die in den 80er Jahren geboren sind, fangen mit den 70er Jahren nicht viel an. Und deswegen wollte ich einfach die ökonomische Entwicklung seit den 70er Jahren, vor allem in den 70er Jahren mit der Energiekrise genauer beleuchten. Und das war die dritte Staffel. Und
da muss ich kurz ins Wort fallen. Das ist zugleich meine Lieblingsfolge. Ich habe es erst vor kurzem gehört.
Weil ist auch meine Lieblingsfolge.
Recherchierst du das alles ganz alleine oder hast du da, du sagst, wir planen für die nächste, wer ist wir in dem Zusammenhang? Die Kollegin, die den Podcast mit dir produziert, oder hast du dein Team auch an Leuten, mit denen du zusammenarbeitest für den Podcast?
Also die Recherche mache ich alleine. Ja. Die Jeanne macht das Recording, ihr Team macht Schnitt, Sound Effects. Das ist auch eine ganz coole Sache. In einigen der Folgen sind Sound Effects drinnen. Das finde ich auch irgendwie sehr, sehr cool. Das liebe ich. Und was mache ich? Also ich versuche ja doch, jetzt mit Kind geht's weniger oft, aber ich lese gerne Bücher, Wirtschaftsgeschichte. Also aktuell lese ich zum Beispiel Ray Dalio, How to Deal with the Changing World. Also ich weiß jetzt nicht, den Titel habe ich jetzt vergessen, aber da geht's quasi um den Aufstieg und Fall von Imperien und Reserve Currencies und all diese Dinge. Das heißt, ich lese sehr, sehr viel, habe mir das Wissen eigentlich auch neben dem Studium über Lesen an zugelegt und dann recherchiere ich spontan, aber vor allem gerne auf Google Scholar. Das heißt, ich schaue mir wirklich die Papers an und es gibt super Papers über die ökonomischen Entwicklungen in den 70er Jahren. Bei sehr vielen Folgen gebe ich dann auch die Links dazu, dass die Leute das selber recherchieren können. Also ich glaube, nicht allzu viele haben Charts ihrer liebsten finanzmathematischen Papers, aber ich schon. Ja. Also die Top 3 habe ich auf jeden Fall.
Wunderbar. Und thematisch wird es wohin gehen in den nächsten Folgen?
In der vierten Staffel geht es in Richtung, da dachte ich mir, das soll etwas breiter sein. Und da geht es um die wichtigsten Finanzhacks. Also ein bisschen was kann ich spoilern. Also da geht es zum Beispiel um Dinge wie das Thema Refinanzierung von Hypotheken. Ich habe es im Podcast bereits angesprochen, aber da soll es ein paar wenige Folgen geben, die relativ kurz sind. Das ist ein wichtiger Finanzhack. Warum ist der wichtig und wie mache ich das? Weil ich habe einfach gemerkt, dass ich bekomme sehr, sehr viele Zuschriften, eben auch von Männern, also von Männern und Frauen fast gleichermaßen. Und viele wünschen sich Themen und viele sagen mir, ich würde gern diesen Podcast Freunden und Freundinnen empfehlen. Aber das ist vielleicht schon ein bisschen zu spezifisch. Also ich dachte mir, jetzt kommt diese Finanzhacks-Staffel, da geht es jetzt nicht unbedingt um Personal Finance, aber wirklich um Dinge wie die Refinanzierung von Hypotheken, Cash-Ausgleich bei Verlustpositionen. Ja, ist etwas, das scheinbar die wenigsten machen. Solche Dinge, das ist dann die vierte Staffel.
Und im Zentrum deiner selbstständigen Aktivitäten steht also Investorella in verschiedenen Welten der Medienlandschaft, nehme ich an. Ja. Ich kenne dich jetzt als Podcast-Konsument mit deinem Podcast, den werden wir natürlich in den Shownotes verlinken. Auf welche Plattformen Social Media setzt du sonst noch und wo siehst du Stärken und auch Schwächen dieser Plattformen, beziehungsweise was machst du bewusst nicht? Welche Plattform?
Also ich habe neben dem Podcast, der Podcast ist eigentlich, jetzt würde ich sagen, nicht unbedingt das absolute Zentrum meiner Aktivitäten. Ich habe mich sehr stark auf Online-Kurse konzentriert. Warum? Weil man damit wesentlich mehr Leute erreichen kann als mit Workshops. Workshops sind doch location-gebunden, zeitgebunden, gerade eben, weil ich Frauen anspreche und da ist das Thema zeitliche Flexibilität wesentlich wichtiger. Also habe ich Online-Kurse gemacht, da gibt es einen Einsteigerkurs, jetzt kommt ein Kurs zum Thema nachhaltiges Investment und es gibt natürlich auch das Buch. Jetzt momentan schreibe ich auch noch an ein paar quasi eher technischen E-Books. Und welche Plattformen nutze ich? Ich nutze Instagram sehr stark, möchte aber auch so ein bisschen diversifizieren Richtung LinkedIn, Richtung TikTok. Was mache ich nicht? Ich blogge nicht besonders viel. Das würde ich gerne mehr machen, aber irgendwann muss man auch zeitlich sich entscheiden. Also es geht sich nicht alles aus. Und Instagram finde ich ist sehr praktisch, wobei da bin ich auch nicht die Aktivste. Ganz ehrlich, ich glaube, da bin ich schon etwas zu alt dazu. Also wenn ich so sehe, sehr viel jetzt über meinen Alltag zu posten, finde ich immer noch ein bisschen komisch. Ich muss mich natürlich mehr und mehr dran gewöhnen. Aber ja, so. Das ist nicht it doesn't come naturally, sagen wir mal so.
Aber also es freut mich jetzt, dass eine 17 Jahre Jüngere sagt, ich bin zu alt für Instagram, schön langsam. Ja. Ich kriege dort auch überhaupt nichts weiter. Auf LinkedIn habe ich fast 8000 Kontakte. Also das ist mein wesentlicher Treiber, B2B vor allem. Ja. Und letzte Frage noch jetzt zum Podcast. Du hast schon gesagt, also 3/4 Frauen. Hast du noch mehr Wissen über deine Hörerinnen in dem Fall? Was sind das für Frauen? Sind das eher B2B-Hörerinnen, glaubst du? Oder sind das junge Leute, die einfach ihre ersten Steps machen wollen? Oder Leute auch, die dich einfach nur leibend finden, egal was du redest, und irgendwie auf einen Zug aufspringen wollen? Hast du ein Gefühl für deine Hörerinnen? Sind da doch viele?
Ja, also ich bekomme sehr viele Zuschriften. Sehr viele Frauen, die meinen Podcast hören, machen auch den Online-Kurs oder folgen mir auf Instagram. Und es sind vorwiegend junge Frauen, ich würde zwischen 25 und 45. Und also die Hörerschaft beim Podcast deckt sich auch sehr stark mit dem Following auf Instagram.
Das weiß man ja auch aus den Statistiken von Spotify wunderbar, ne?
Ja.
Und was hören deine, weißt du, was deine Hörerinnen hören?
Ja, ja.
Was
hören die du? Folge 5, mögen Frauen kein Geld. Ja. Das ist die meistgehörte Folge, egal welcher Zeitraum man schaut. Also ist eben gut, ich meine, wenn eine neue Folge rauskommt, dann ist immer 14 Tage oder ein Monat die meistgehörte. Aber so, wenn ich zurückschaue über die letzten eineinhalb Jahre oder fast schon zwei Jahre Podcast, mögen Frauen kein Geld, ist die beliebteste Folge.
Und es gibt ja auf Spotify auch die Information, welche Musik deine Hörerschaft hört. Und da habe ich jetzt nachgeschaut, ist bei mir Rammstein rausgeflogen jetzt. Und Queen dazugekommen, ja, auch ein Zeichen, dass man wohl ältere Zuhörerinnen und Zuhörer dazu bekommt. Gut, Larissa, das klingt ja alles ganz hervorragend. Abschließend, wir sind jetzt hier Ende Juni 2022. Wie siehst du das Jahr zu Ende gehen jetzt an den Märkten? Gibt es irgendwas, wo der Papa hat gestern gesagt, Cash auf der Seite zu halten, kann momentan einfach kein Fehler sein. Man versäumt nichts. Siehst du das auch so? Ich möchte jetzt keine Anlageempfehlung rausholen, aber wie ist deine Meinung jetzt für Jahresende, zweite Hälfte?
Ja, also ich glaube, es wird einige Bären und Bullenfallen vielleicht geben. Das sehe ich jetzt. Also ich glaube, das stimmt auf jeden Fall, dass man Cash auf der Seite halten kann für gewisse Opportunities, gerade auch im Dividendenbereich. Da schaue ich sehr stark, auch in Österreich. gab es jetzt einige nette Dividenden-Opportunities in den letzten Wochen. Und ich glaube einfach, dass wir weiterhin, dass es volatil bleibt. Gewisse Dinge sind wohl schon eingepreist in den USA, so die Fed-Zinsschritte entwickeln sich erwartungsgemäß. Aber ich glaube, man muss sich noch nicht in den Markt volle Kanne reinschmeißen. Ich glaube, man kann ein bisschen Cash auf der Seite halten, bisschen warten und dann graduell über den Rest des Jahres einsteigen. Also das wäre jetzt meine Strategie.
Auf Basis deiner Dividendenantwort muss ich noch einmal einhaken. Das klingt jetzt so, als hättest du kurz vor der Dividende gekauft, die Dividende mitgenommen. Oder kaufst du eher die zukünftige Dividende, die ja noch nicht sicher ist in ihrer Entwicklung? Weil du hast gesagt, es hat einige Chancen jetzt auch in Österreich gegeben. Kannst du dazu noch was sagen? Gehst du vielleicht wirklich auf die kurze Dividende wie ein Fondsmanager?
Ich mache das manchmal, aber jetzt nicht. Das mache ich in Bullenmärkten. Also in Bullenmärkten habe ich jetzt im Handel sehr oft gesehen, dass selbst am Tag des Dividendenabschlags.
Keiner ist eigentlich, ne?
Dass das Papier trotzdem steigt. Also in Bullenmärkten habe ich das sehr, sehr oft gemacht. Jetzt bin ich eher langfristig eingestiegen bei Titeln, bei denen ich sage, das sind die soliden Dividendenzahler über die Jahre hinweg. Gibt's auch einige gute in Österreich. Und die Kurse sind einfach marktbedingt stark gefallen. Das sehe ich mir gerne. Also in Bullenmärkten ist dieses Dividenden mitnehmen meine Strategie. In volatileren Märkten oder Bärenmärkten ist dieses, ich schaue mir einfach die guten Dividendenzahler an, genauso wie bei der Alstria damals. Und die habe ich dann auch vor, eigentlich ewig lang zu halten.
Du wirkst auf jeden Fall unglaublich relaxed. Ja, behalte dir das bei. Ich freue mich auf die nächste Staffel von deinem Podcast. Danke, dass du vorbeigeschaut hast, Larissa. Ich werde einige Dinge dann noch von dir im Nachklang in den Shownotes verlinken. Bitte, dass wir da auch noch Konversation haben, dass man auch das eine oder andere zuschickst dazu. Ich verabschiede mich jetzt mal von meinen Hörerinnen und Hörern und ja, freue mich dann auch auf die nächste Folge.
Ciao.
Ja. Tschüss.